Seit 2 Tagen ist Nuendo 11 veröffentlicht worden und ich muss gestehen, ich habe noch ein bisschen Bammel, mir das zu installieren, weil ich in der laufenden Produktion bin und es kann immer was passieren. Ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, dass Nuendo 11 super gut funktioniert und mit Nuendo 10 5 parallel auch alles fein ist. Trotzdem bin ich auf Nummer sicher und damit war nicht nur über die neuen Features reden können, sondern auch vielleicht schon Erfahrungsberichte einholen können, habe ich mir 2 sehr nette und erfahrene Kollegen geholt, nämlich den Christoph Kuhlmann und den Markus Hunke. Hallo.
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 Ja, hallo Christoph.
Hallo Markus, grüß dich.
Christoph, erzähl du nochmal, du hast ja teilweise andere Anwendungen bei Nuendo als der Markus und ich. Was machst du alles mit Nuendo?
Also ich bin hauptsächlich im Sounddesign beschäftigt und zwar für Audio-Marketing-Zwecke, also für Unternehmen Audio-Logos und Brandings erstellen und Soundbetten. Und da nützt mir Nuendo einfach als zuverlässiges Tool gerade. Und ein paar neue Features unterstützen meinen Workflow. Und das finde ich immer wichtig an Updates. Dass man hat sich ja über die Jahre und Tage einen Workflow erarbeitet mit seiner DAW. Und dann finde ich die Updates oder Upgrades am spannendsten, die diesen Workflow noch unterstützen. So, und das macht Nuendo 11, worauf ich gleich kommen werde, in einigen Features.
Ja, du hast auf einige Features hast du ja auch echt schon sehr lange gewartet. Also nachdem wir wussten, dass die kommen werden, weil die ja in Cubase 11 auch da waren. Da bin ich auch sehr gespannt. Markus, was treibst du so?
Ja, ich komme aus der klassischen Musikproduktion und habe mich mit dem Thema 3D-Audio und Dolby Atmos ja seit irgendwie jetzt einem Jahr beschäftigt, die eine oder andere Produktion in Dolby Atmos auch produziert. Nuendo bin ich eigentlich gekommen halt genau wegen dieser 3D-Audio-Anbindung. Bis Nuendo 11 jetzt rauskam, habe ich immer eine Konstellation gewählt, dass ich mit Nuendo und einem Minimac als RME mit der Dolby Production Suite gearbeitet hatte, das Ganze über ein Dante-Netzwerk verbunden und entsprechend dann über die Production Suite ausgespielt und die Files erstellt. Mit Nuendo 11, seit 2 Tagen jetzt hier auf meinem Rechner. Ich habe keine laufende Produktion, so wie du, dass ich gesagt habe, ich wage diesen Schritt, ich probiere es. Habe jetzt so ein Singer-Songwriter-Projekt rausgesucht, mit dem ich jetzt mit Nuendo 11 das mal testen möchte, wie die Funktionen sind. Das sieht genauso aus wie die Production Suite, das Plugin, was wir hier haben, vom Workflow sehr ähnlich. Aber über die Ergebnisse bin ich natürlich sehr gespannt.
Super. Ja, dann kommen wir mal auf die Neuerungen. Also natürlich ist alles drin, was wir auch in Cubase 11 haben. Ein paar Sachen sind sogar ein bisschen versteckt. Was zum Beispiel so eine kleine Neuerung ist, dass das Multitap-Delay nicht nur genauso ist wie in Cubase, sondern dass es jetzt auch in Surround vorhanden ist. Ich glaube 5.1, ich glaube nicht 7.1, bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber selbst in 5.1 ist natürlich schön, wenn man ein Delay irgendwie wandern lassen kann. Und ja, ich glaube, zum Großteil ist das Ganze wirklich der Dolby Atmos Support. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wie die Meterings, die ja doch um einiges erweitert sind im Vergleich zu Cubase. Aber vielleicht kommen wir direkt mal zu dem Dolby Atmos Support. Und der ist ja wirklich zusammen mit Dolby entwickelt worden, sodass man jetzt keine Dolby Atmos Rendering Connection mehr braucht. Was ja auch erheblich viel Geld einspart. Und Markus, vielleicht kannst du mal direkt ein bisschen was zu erklären, wofür man das braucht, wer das braucht und vielleicht auch schon mal zeigen, wie das Ding aussieht.
Wenn wir jetzt hier in den Ausspielweg Atmos Out gehen, haben wir den Renderer drin. Und wenn wir den jetzt hier mal öffnen, haben wir eigentlich genau das gleiche Bild, was auch die Dolby Production Suite bietet, sodass wir hier einmal in dem gelben Bereich, das ist das Bed, was wir ausspielen, das ist ein 712 Setup und die weiteren Punkte, die dann hier noch zu sehen sind, das sind dann nachher meine Objekte. Das können Mono-Objekte sein, Stereo-Objekte, ich habe es auch schon mal mit 5.1 Audiospuren gemacht, dass du also auch ein 5.1 Objekt definieren kannst. Und die Objektbestimmung, finde ich, ist eine ganz prima Sache. Das ist vom Workflow total einfach, dass ich zum Beispiel sage, ich wähle jetzt mal hier einige Spuren aus und möchte die jetzt als Objekte definieren. Da gibt es dann den wunderbaren Bereich ADM Authoring for Dolby Atmos und habe dann hier eine Funktion, dass ich sagen kann, Create Objects vom Selected Tracks. So, und dann definiert er mir jetzt genau für die ausgewählten Tracks schon die Objekte. Und so wie ich sehe, dann stellt er sie mir auch gleich hier in der Darstellung dann auch dar.
Super, also für die Leute, die jetzt noch nicht so ganz Bescheid wissen, was sind jetzt Objects und Beds, bei 5.1, da haben wir ja die Kanäle fixiert. Und wir haben bei den Atmos-Geschichten entweder Beds, die auch fix sind, oder Objekte, die sich bewegen. Und der Unterschied bei Atmos ist ja, dass es auf die vorhandenen Lautsprecher dann nachher, sag mal, umgerechnet wird. Ob ich jetzt 20 oder 26 habe oder doch nur 5.1, ne, oder sogar Stereo, diese Bewegung wird dann ja auf diese Lautsprecher, auf den Raum umgerechnet. Und das sind diese beiden Kategorien, Objects und Beds, mit denen die Software erstmal umgehen kann. Und das kann jetzt eben Steinberg wunderbar. Und wir brauchten ja vor Nuendo 11, brauchte man ja einen extra Rechner mit dem Dolby Atmos Renderer.
Genau, das braucht man jetzt halt nicht mehr. Das passiert jetzt hier intern. Und was ich noch nicht getestet habe, ich ein altes Projekt mal, was ich mit dem Dolby-Renderer gemacht hatte, mit der Production Suite, das kannst du auch hier in Nuendo jetzt importieren. Und selbst die gesamten Automationen, die enthalten sind, werden auch geschrieben, sodass du nachträglich da noch eingreifen kannst.
Okay, also das funktioniert jetzt wirklich wunderbar, ohne dass man diese Zusatz-Hard- und Software dann nochmal braucht. Jetzt hast du ja gesagt, du nutzt den Dolby Atmos Renderer. Wie hörst du den jetzt eigentlich ab? Hast du bei dir wirklich ein 7.1.2 Setup?
Aktuell habe ich das Studio ja hier gerade neu gebaut. Im Moment habe ich noch das Stereo-Setup und nutze einen binauralen Ausspielweg, so über einen Kopfhörer dann, dass ich es beurteilen kann. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, auch in den Fairland-Studios die Produktion dann direkt auf ein 32-Kanal-Setup auszuspielen, um dann nachher nochmal den Mix auch zu optimieren. Mhm.
Kannst du vielleicht mal kurz zeigen, wie das bei dir aussieht, das binaurale Setup?
Nee, das kann ich jetzt tatsächlich nicht zeigen, weil ich dort keinen entsprechenden Content habe, der entsprechend schon so vorbereitet ist. Das habe ich mit Nuendo 11 jetzt noch nicht gemacht. Da bin ich jetzt gerade dabei, das erstmal einzurichten. Mhm. Das habe ich mit der Production Suite damals dargestellt. Weil das ist etwas, was mir auch jetzt in Nuendo noch nicht untergekommen ist, dass ich sage, ich möchte es binaural ausspielen. Das habe ich in dem Renderer noch nicht gefunden.
Okay. Gut. Ja, dann kommen wir da mal zum nächsten Punkt. Die Einbindung von Soundly. Und Christoph, da kannst du ja einiges zu sagen.
Ja. Und zwar habe ich vor 2 Monaten erst angefangen, mit Soundly zu arbeiten. Also wer Soundly nicht kennt, das ist, ich kann es ja mal parallel zeigen. Moment. Also Soundly ist eine Online-Datenbank für Soundeffekte. Und die läuft über ein Abo-Modell. Das heißt, man bezahlt da 15 oder 19 Euro im Monat, weiß ich gerade nicht ganz genau. Und hat Zugang auf eine riesige Bibliothek mit allen möglichen Sounds, die man sich so vorstellen kann. Was ich aber noch viel wichtiger und spannender finde, ist, dass man seine lokalen Sounds auch einbetten kann. Ich habe zum Beispiel eine riesige Boom-Library, die habe ich auch hier eingepflegt. Die wird nicht hochgeladen, sondern die wird einfach nur in die Suchmaschine quasi mit aufgenommen. Und das ist total fancy, weil die Suchmaschine funktioniert wesentlich angenehmer als die Media Bay bei Nuendo, muss ich sagen.
Das, was wir jetzt bei dir gerade sehen, das ist ja nicht die Internetseite von Soundly, sondern das ist ja so eine kleine App, die man kostenlos hat, um dann zuzugreifen auf die lokalen Soundeffekte, aber auch auf die Soundeffekte von denen, die im Internet angeboten werden, richtig?
Genau. Also man kann es hier sehen, es gibt ja die Cloud-Libraries und die Local-Libraries. Local sind halt die, die auf der Maschine gespeichert sind. Das Programm wird runtergeladen und wiegt nichts, also macht nichts kaputt. Es funktioniert alles super und ist wirklich sehr, sehr gut und intuitiv. Und wer die Media Bay Suchfunktion kennt, der weiß, dass man da bestimmte Keywords eingeben muss, um die Suche zu spezifizieren. Zum Beispiel, wenn man ein Auto sucht, was vorbeifährt, dann muss man Car and Pass eingeben. Und das and ist das Verknüpfungswort, dass beides gesucht wird. Und bei Soundly gibst du einfach Car Pass ein und dann wird alles in den Metadaten nachgeguckt und danach ausgewertet, angegeben. Und das funktioniert halt sowohl dann auch in der Cloud als auch lokal. Und bisher war es so, ich versuche es mal jetzt in den Dock-Mode zu machen, das heißt, es wird hier unten so angezeigt, dass man sich einen Sound aussucht, wie zum Beispiel, ich nehme einen aus der Cloud, einfach so, bleiben wir mal beim Car-Pass-Beispiel. Und dass man sich dann dieses Snippet hier rausnehmen kann und einfach hochzieht. So funktioniert es bisher bei Soundly. Man konnte auch bisher nicht einfach einen Pfeil nehmen und es hochziehen, sondern man musste wirklich einen Bereich auswählen und den dann manuell hochziehen. Jetzt ist es so, dass man irgendwo den Lokator setzen kann und hier auf diesen Nuendo-Button drückt, der automatisch erscheint, wenn man Nuendo 11 installiert hat und beides offen hat. Dann wird dieses Snippet auch da hochgezogen. Jetzt kann man sich denken, Moment mal, das ist ja jetzt nicht so die große Erweiterung, aber jetzt kommt der Punkt, wo einem wirklich, die für mich total essentiell ist und wichtig ist. Nämlich hier bei dem manuell hochgezogenen, ich mache das mal rot, gibt es keine Handle Length. Das heißt, ich kann es nicht weiter aufziehen, wenn ich mich doch mal vertan habe mit dem Bereich. Mhm. Bei der neuen Funktion, Importierfunktion, werden die Handle Length mitgegeben.
Ah, sehr cool.
Und das ist natürlich super, wenn du mal irgendwie das Problem hast, oh, jetzt habe ich mich doch vertan, die Vogelgezwitscher-Atmo muss doch noch eine Sekunde länger dauern, dann kannst du es aufziehen und musst nicht irgendwie das gleiche Prozedere nochmal machen. Und das, muss ich sagen, ist wirklich super cool. Ich habe da mich kannst sehr du, drüber gefreut.
Christoph, kannst du denn in dem Fall, was du manuell hochgezogen hast, die Wellenform in diesem Fenster verschieben oder geht das auch nicht?
Nee, das geht auch nicht. Das geht das geht immer nur, wenn man ein Handle Length hat. Ne? Also das ist dann wirklich, das meinst du, ja, ne?
Genau, richtig.
Das kannst du nur machen, wenn das Objekt selber Handle Length hat.
Ja, Handles das ist eine coole Sache, ja.
Ja, das ist total, das spart total viel Zeit und sowas mag ich halt, ne? Ich finde halt die Suchmaschine von Soundly super. Das war vor 2 Monaten die Offenbarung für mich, weil ich da in der Produktion war und brauchte ganz schnell Sounds, die ich nicht in der Boom Library gefunden habe. Und da war das eine super Ergänzung. Und dadurch, dass ich jetzt wusste, dass man die lokalen Libraries mit einbinden kann, ist das einfach ein total cooles Tool, was einem viel Arbeit erspart.
Kann ich auch mit dem Tool arbeiten, wenn ich sage, ich habe jetzt kein Abo bei Soundly, kann aber meine lokalen Libraries darüber einbinden?
Ehrlich gesagt, habe ich das noch nie getestet. Aber ich würde behaupten, du kannst es, weil es gibt auch freie Online-Libraries, die ohne das Abo funktionieren, quasi als Appetizer. Und da ist die Software die gleiche. Also wahrscheinlich kannst du das als Suchmaschine trotzdem benutzen. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Da kann ich dir nicht Brief und Siegel drauf geben. Meine Vermutung ist aber ja.
Okay.
Ja. Es gab ja noch ein kleines Problem, was ja ganz schnell bei dir gelöst werden konnte. Das kann ja auch vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was da war und wie es gelöst wurde.
Genau, also ich hatte mir, als ich Nuendo 11 runtergeladen habe, von Soundly auch gleich die aktuellste Version runtergeladen. Und das Nuendo, der Nuendo-Button erschien auch, so wie es soll. Es hat nur nicht übertragen. Und dann habe ich Soundly angeschrieben. Das ist ein total süßes, kleines Team in, ich glaube, Schweden. Und die haben mir sofort geholfen, haben mir 1000 E-Mails geschrieben, was man machen könnte. Und ich sollte denen dann letzten Endes eine Log-File schicken, die Soundly ausgewertet hat. Und dann haben die schnurstracks eine neue Version erstellt für mich, die jetzt aber momentan auch schon online ist. Also das heißt, wenn man sich jetzt die aktuelle Version von Soundly runterlädt, getsoundly.com, dann hat man diesen Bug, der bei mir war, nicht mehr.
Also, ach, cool.
Man weiß ja immer nicht, ob das nur an einer speziellen Maschine hing oder ob das alle Nuendo-Betreiber auf Windows 10 betrifft, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert es problemfrei.
Das heißt, jetzt dank dir haben wir da noch eine weiter optimierte Version.
Tim, ich will nicht zu viel sagen, aber die Sounddesigner-Welt ist durch mich ein bisschen besser geworden.
Ja.
Nein, Quatsch. Also die waren wirklich super schnell und super nett. Und das finde ich ja immer cool, wenn man so hinter seinem Produkt noch her ist und pflegen möchte.
Dann ist ja Supervision noch ein bisschen aufgebaut worden. Also in Cubase ist das ja schon ein mega geiles Tool. Und in Nuendo gibt es ja doch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Da ist ja mit dem Fraunhofer IDMT-Institut, ich muss das Wort jetzt richtig aussprechen, Intelligibility. Jedenfalls ist das ein Tool, was einem anzeigt, wie gut der Dialog zu hören ist.
Genau, die Sprachverständlichkeit wird darüber angezeigt. Ne?
Genau.
Das habe ich ganz kurz nochmal getestet. Funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Was cool ist, ist, dass man einstellen kann, welche Sprache erkannt werden soll. Englisch und Deutsch steht gerade zur Auswahl. Hat wahrscheinlich ein bisschen was mit Sprachmelodie zu tun. Und es funktioniert, obwohl ich nicht ganz genau weiß, erstens warum und wie ich die Sensibilität noch so einstellen kann, dass es noch besser funktioniert. Also ich kann es ja noch mal ganz kurz öffnen.
Hast du das auch schon probiert, Markus?
Ich habe es noch nicht probiert, nein. Mhm. Ich habe nur gesehen, dass es dieses Tool gibt. Fand das hochspannend, gerade in solchen Filmprojekten, um einfach mal zu gucken, wie ist die Sprachverständlichkeit eigentlich. Nicht nur, dass man das Gehörte hat, sondern einfach auch noch mal einen visuellen Input bekommt.
Ja, genau. Also so sieht das Interface aus. Und da ich mein Mikrofon, in das ich gerade spreche, auch über den Monitor laufen lasse, funktioniert das auch gerade schon. Ne? Also das arbeitet. Und je nachdem, ob ich mich klar ausdrücke oder nicht, bin ich sogar im ganz grünen Bereich der Verständlichkeit. Es gibt da noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten.
Also es wird ja jetzt nicht bewertet, ob du nuschelst, sondern ob jetzt Musik und Soundeffekte, die im Hintergrund sind, weil ja oft gesagt wurde, oh, der und der Film jetzt im Fernsehen, das wurde ja oft an den Tatorten nachgesagt oder anderen Filmen, die sind ja so schlecht gemischt, ich verstehe die Stimme nicht, oder auch so Sachen wie Tenet oder der Film, der davor von Christopher Nolan veröffentlicht wurde, dass man die Stimme ja gar nicht versteht, wobei dann einige sagen, naja, die ist da auch nicht wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mixing-Engineers dann das Tool nutzen. Aber es kann natürlich eventuell wirklich helfen, vor allen Dingen dann, wenn man schon lange gearbeitet hat und die Ohren etwas müde sind.
Also ich sag mal so, wenn man das Tool richtig kennenlernt und weiß, wie es tickt, gebe ich Markus komplett recht, dass es einfach so als optisches Feedback nochmal zu seinen eigenen Ohren als Unterstützung und Krücke dienen kann. Total, finde ich auch richtig so. Du hast vollkommen recht, es geht natürlich nicht darum, ob man klar spricht oder nicht. Also es ist nicht das Till Schweiger-Plugin, sondern es geht darum, dass die Verständlichkeit von erkannter Sprache zur IT und zur Musik, dass das einfach stimmt.
Ja.
Genau, so funktioniert es auch. Aber wenn man undeutlich spricht, erkennt natürlich das Plugin trotzdem weniger Sprachmelodie und Rhythmus. Stelle ich mir zumindest in meinem Hippie-Kopf so vor, dass das so funktioniert. Wozu das wichtig ist, ist, glaube ich, wenn wir Produktionen für Netflix oder sowas ausspielen, weil Netflix hat ja einen sehr hohen Anspruch auf Sprachverständlichkeit, habe ich zumindest mal von Kollegen gehört. Da ist es mit Sicherheit auch nochmal gut, dieses optische Feedback zu haben.
Ich finde das auch immer ganz spannend, wenn man mal einen Film im Originalton schaut oder mit der deutschen Synchronisation. Die deutsche Synchronisation ist der Ton häufig deutlich direkter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Film hieß. Da ging es, war ein Taucher in einer Höhle. Und in dem englischen Original hast du wirklich gehört, wenn die sich unter Wasser unterhalten haben, dass die ja so die Maske vor dem Kopf hatten, ne? Also, die Sprache war weg. Und in der deutschen Synchronisation ist es dann halt offener gewesen, wo du sagst, ja, es ist verständlicher, aber es passt eigentlich nicht so zur Szene.
Ja, da ist dann Atmosphäre Opfer geworden von Sprachverständlichkeit, ne?
Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiespältig, ob wirklich Sprachverständlichkeit, klar, natürlich ist es wichtig, was gesagt wird, aber ob dann die Atmosphäre nicht genauso auf einen hohen Stellenwert hat an der Stelle.
Das ist total legitim.
Ja, da hatte der André Mund, mit dem habe ich gestern noch telefoniert, auch noch einen sehr interessanten Ansatz. Der hat gesagt, natürlich ist im Endeffekt noch das Ohr auch sehr, sehr wichtig oder eben auch die Szene. Und wenn jetzt Mischstudios oder eben Filmfirmen dann die Mischung durch dieses Tool jagen, und sagt, naja, da bist du jetzt aber schon im orangenen Bereich oder im roten Bereich. Und man sagt, ja, aus den Gründen macht das hier aber Sinn oder ist nötig. Da muss man natürlich auch gucken, dass es insofern gefährlich sein kann, wenn sich Kunden oder Engineers nur noch auf die KI verlassen. Insofern ist es natürlich wichtig, dass man die KI auch selber hat, um dann eventuell dagegen zu steuern, ne? Oder sagen, oh, da könnte jemand was dagegen sagen.
Ja, das stimmt. Man braucht da wieder diesen roten Knopf, den man ja in jedem professionellen Studio am Mischpult findet, wo der Kunde dann sagt, drück doch mal den roten Knopf, dann wird alles wieder besser. Und den braucht man einfach, um das zu zeigen. Guck mal, jetzt ist die KI.
Der Hitmaker. Ja, es gibt ja sogar die Loudness für Netflix, wo der Dialog in Prozent angegeben wird.
Bestimmt. Loudness, Netflix, Stereo, Dialog. Das ist ein Preset von Supervision. Übrigens, das Supervision-Tool finde ich wirklich ganz cool. Vor allem die modulare Gestaltung, also dass man sich selber, sieht man ja hier, pausenlos Fenster dazu machen kann. Das haben die schon ganz cool gelöst. Also auch total so, wie man das, was man alles braucht und wie viel Platz man den einzelnen Metern gibt.
Ja.
Genau.
Genau, sehen wir ganz unten. Ja. Genau, und ganz unten sehen wir bei Dialog 0%. Gut, ist jetzt natürlich klar, weil das Ding gar nicht läuft. Wir sehen, dass das muss laufen. Das wird dann wahrscheinlich genauso wie LQM oder wenn wir jetzt nach LFS messen, auf die Zeit gemessen. Deswegen haben wir jetzt auch keine Angabe da drin.
Ja, und ich kann dir da auch überhaupt gar keine Erfahrungswerte sagen. Erstens habe ich das Programm ja auch erst 2 Tage.
Ja.
Und zweitens habe ich da auch gerade kein aktuelles Projekt, an dem ich das hätte testen können.
Mhm. Also eine Sache, die ja wirklich sehr viel Zeit sparen kann, ich liebe ja das Direct Offline Processing. Das kann ja unglaublich viel Zeit sparen in mehrfacher Hinsicht. Und da ist jetzt so ein neues Feature, dass das Plugin, was man als letztes aufhatte im Direct Offline Processing, auf andere Plugins automatisch angewendet werden kann. Das heißt, wenn man jetzt ein Mouth-Declicker hat, dann kann man in einem Haken anwählen, dass dieses Plugin offen bleibt. Und wenn man jetzt einen neuen Clip anwählt und aktiviert da das Direct Offline Processing, dann kann das da auch direkt drauf angewählt werden. Mhm. Können wir vielleicht mal ausprobieren.
Das war, wann wurde die Engine von Nuendo geändert? War das Nuendo 8? Nuendo 7, also die letzte Version, bevor das Direct Offline Processing geändert wurde, da war das auch schon so. Da hatten die Plugins einen Memory-Effekt zumindest. Das heißt, wenn du dann mal später ein Plugin geöffnet hattest, dann hatten die das auch. Und das habe ich sehr bereut, dass Nuendo das dann abgeschafft hat, weil gerade so, du hast dir ein Schnipsel Stille aus dem O-Ton rausgesaugt und wolltest dir dadurch dann ein Denoiser reinmachen und da mit der Lernfunktion das Rauschen quasi kennenlernen und das dann auf ein anderes Objekt anwenden, wo das Rauschen halt auch aus demselben Raum ist. Ne? Mhm. Das ging dann mit der neuen Direct Offline-Geschichte nicht mehr. Jetzt geht's wieder und das finde ich super. Ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich habe es in diesem Livestream-Event gesehen und habe gedacht, ja, danke.
So, jetzt haben wir hier den Song. Ich teile den mal auf in zwei kleine Zeile. Und jetzt gehen wir hier mal rein und ballern jetzt mal, du hast ja gesagt Third Party, also nicht mal direkt den Fab-Filter. Was ist das denn hier für eine wilde Equalizer-Kurve? Aber okay. Und jetzt gehe ich direkt auf den nächsten Clip, baller da den Fab-Filter drauf. Und wir sehen, es ist dieselbe Kurve. Jetzt nehme ich mal ein anderes Plugin. Nehmen wir doch einfach mal hier den Digital V3 von Brainworks. Und jetzt stelle ich mal die Stereobreite. Komm, aber es können auf 400%. Klingt wahrscheinlich hässlich. Ne, klingt hässlich, aber wir hören uns das ja auch nicht an. So, und jetzt gehe ich wieder drauf. Und habe einen neuen Clip und wir sehen, er übernimmt die aktuellen Einstellungen, also die letzten Einstellungen. Aber jetzt ist das Ganze ja noch einen Schritt weiter gegangen. Ich muss ja jedes Mal, wenn ich jetzt auf ein neuen Clip gegangen bin, dann musste ich ja jedes Mal dieses Plugin auswählen. Und jetzt gibt es ja diese Pin-Funktion, dass das letzte Plugin automatisch auf einen neuen Clip, den ich anwähle, angewendet werden kann.
Ich nehme hier mal den Sound von eben, die alten beiden, mache da einfach mal ein VU-Meter drauf, weil das wichtig ist für uns.
Genau, und jetzt haben wir ja Prozess anheften.
Prozesse anheften. Mache ich das mal.
Genau, und wenn du jetzt auf das Rote klickst.
Übernehmen. Ah ja, das stimmt. Das ist natürlich cool.
Ja.
Mhm, verstehe, das ist natürlich sinnvoll. Gerade wenn du, keine Ahnung, dieselben Entrauscher und EQs benutzt hast für Dialogszenen, die sich in ähnlichen Räumen darstellen und in kleine Schnipsel gemacht sind, kann man das natürlich sehr geil darauf anwenden. Ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich ein, weil ich natürlich auch sehr viel objektorientiert arbeite, ist das, wird mir das auch Zeit sparen. Guck mal, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber was mir noch mehr Zeit sparen wird, und das greife ich einfach mal vor, ist die neue Exportfunktion.
Oh ja.
Denn da ist auf jeden Fall viel passiert. Es kam nämlich dazu, dass man erstens, oh, was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Dass man Presets erstellen kann für seine beliebigen Formate mit verschiedenen Lautheiten, mit verschiedenen Formaten, etc. Und was noch cooler ist, es gibt die Export-Warteschlangen. Das heißt, man kann hier sagen, ich möchte als ersten Export einen Einzelexport von Stereo Out als MP3, meinetwegen, und den hinzufügen. Von demselben Projekt möchte ich aber auch noch einen Mehrkanal-Export von den Kanälen und wahrscheinlich sogar noch mit Cycle-Markern, also wenn man sich zum Beispiel einzelne Szenen rausgesucht hat oder nur den Refrain oder nur so, und kann dann sagen, da möchte ich Wave-Dateien 44.1, 24-Bit und das auch hinzufügen. Und dann wird das alles in einem Exportgang produziert
und ausgespielt. Finde ich total geil, denn wenn ich zum Beispiel 5.1 ausspiele, dann mische ich meistens auch noch, oder ich spiele meistens auch noch einen Stereo-Daumix aus. So, der Stereo-Daumix, das ist halt ein Interleaved-File, also ein File, wo beide Mono-Kanäle links und rechts gleichzeitig drin sind, so wie man es auch kennt, in MP3 und was weiß ich was. Aber wenn ich 5.1 ausspiele, dann sind das immer diskrete Mono-Files, also 6 diskrete. Und ich musste das bis jetzt immer nacheinander machen, ne? Sagen, einmal exportieren als Surround und Split Channels und dann Stereo und Interleaved. Und das ist jetzt natürlich total cool, weil ich das mit der Export-Warteschlange oder wie es auf Englisch heißt, Job-Kö, automatisieren kann.
Ja, und das Verbindung mit den Presets, wenn du weißt, du musst immer wieder das und das ausspielen, dann ist das natürlich wirklich zeitsparend. Und was ich cool finde, ist ein kleines Feature, was man gerne übersehen würde, glaube ich. Wenn man ein Projekt erstellt und Export drückt, erstellt Nuendo jetzt automatisch einen Mixdown-Ordner. Das heißt, man kann auswählen, macht das alles da rein. Früher gab es ja nur die Option, dass es in den Audio-Ordner exportiert wird. Und das jetzt einfach so ein kleiner Mixdown-Ordner ist jetzt nicht die große Welt, aber ich finde das cool durchdacht, dass man da jetzt einen einzelnen Ordner für hat.
Ich finde das gut, weil ich habe mir nämlich immer einen Ordner angelegt, dass ich gesagt habe, wo meine Mixer dann reingingen, weil du konntest es ja schon verändern.
Ja, genau.
Aber dass das jetzt automatisch passiert, ist natürlich klasse.
Ja, also für so Studios, die wirklich in den Projektordnern alles sammeln möchten, ist das cool. Für die, die natürlich auf irgendeinen Server exportieren, damit die Kollegen direkt darauf zugreifen können, ist das jetzt nicht so wild. Aber ich finde das super. Also es ist alles geordnet und strukturiert. Das finde ich gut. Das mag ich.
Ja, also ich muss sagen, das sind kleine Tools, die unglaublich viel Arbeit einfach erleichtern können, ne? Und also einen viel, viel Zeit sparen können. Das finde ich schon sehr geil. Auch das mit den Presets, das ist natürlich der Hammer. So, dann gibt es ja für die Sounddesigner sogar noch Content von Saru Saihihi. Der hat 750 Premium-Soundeffekte für Games entwickelt. Ich weiß nicht, ob die Ex entwickelt hat oder ob man die aus seiner Library Soundbits einfach mitkriegt. Jedenfalls, hier steht hier für Games, darunter Foley, Umgebungsgeräusche, Einschläge, Fahrzeuge und Waffen. Und, was ich aber auch noch sehr cool finde, mehr als 200 Plugin und Spurpresets. Steht hier noch, helfen dabei, schnell verschiedenste Szenen zu vertonen, ob real oder Sci-Fi. Auch Geräusche alltäglicher Geräte wie Telefone, Radio, Fernseher, Skype-Stimmen und vieles mehr sind dabei. Und solche Presets, die können natürlich auch inspirieren und Grundlage sein, um daran dann weiter rumzufrickeln. Mhm. Habt ihr die schon irgendwie gefunden?
Gefunden, ja. Angewendet noch nicht. Also die Sounds habe ich mir schon mal angehört. Mhm. Ich kann ja noch mal kurz teilen. Dann seht ihr das noch mal. Hier in der rechten Spalte unter Medien. Da gibt es dann ja, das wäre die Startseite von Medien. Da gibt es dann Loops und Samples. Und da in der neuen Library die Game Sound Effects. Dann sieht man hier auch schon, der Autor ist Saru Sahihi. Und da ist aller möglichen Kram drin. So alles, was man so gebrauchen kann an Swooshes, Wooshes, Atmosphären, abstraktem Sounddesign. Also wirklich ganz, ganz cool. So, alles, wow. Alles Mögliche da. Sehr geil produziert. Manches sehr roh, was ich auch immer cool finde, weil manchmal will man ja nicht den überproduzierten Scheiß haben. Und manche halt wirklich designt und ans Limit gebracht, was auch immer seine Funktion hat.
Ja.
Und die Spurpresets, die sind ja auch unter Medien zu finden. Nämlich hier bei den Effekten, da gibt es dann die Spurpresets. Was ich bis jetzt, ehrlich gesagt, für meinen Sounddesign-Job noch nie benutzt habe, weil ich immer gedacht habe, dass es eher so Spurpresets für die schnelle Vocalspur beim nächsten Pop-Hit. Aber, ja, wenn ich das hier so sehe, Forest APC.
Ich arbeite da eigentlich auch überhaupt gar nicht mit diesen Presets.
Ja. Genau. Also,
ich auch noch
nicht. Ich muss da auch mal reinhören, fairerweise. Ich habe keine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt immer. Aber wenn ich so hier schon sehe, dass es da bestimmte Atmospuren gibt, bin ich schon gespannt, was es da noch für Abenteuer zu entdecken gibt.
Ja, ist bestimmt mal ein Versuch wert, sich da mal mit zu beschäftigen.
Ja. Okay, sehr cool. Jetzt hattest du ja, Markus, auch schon gerade Spectral Layers offen.
Ja, das ist ja die wunderbare Sache, dass über die Ara-Schnittstelle dann alles wirklich auch mit eingebunden werden kann. Und ich habe da noch nie mit gearbeitet. Habt ihr vorher schon mal mit gearbeitet? Ich finde das hochspannend, sich damit zu beschäftigen.
Noch nie.
Ich benutze es manchmal, bis jetzt habe ich es nur zum Sauberschneiden benutzt. Ja. Also wirklich die Zwischenräume schnell und gründlich sauber zu machen.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum er jetzt nicht mehr da ist. Den hatte ich hier gerade auf die Spur gepackt. Genau, weil ich da irgendwas drüber gepackt habe. Jetzt machen wir das nochmal da. Genau. Ja, dazu muss man natürlich auch wissen, was bedeutet jetzt, warum ist es hier orange? Keine Ahnung. Ich habe damit mich noch nicht beschäftigt.
Ja, es ist ja irgendwie damit jetzt die ganze Zeit angepriesen worden, hey, man kann damit super einfach Stimme aus einer Musikproduktion reduzieren.
Das habe ich tatsächlich schon mal probiert. Ich habe einen Song reingeladen, eine Stereospur, und habe dann gesagt, das Ganze entmischen. Da gibt es hier oben irgendwo bei den Ebenen, genau. Da war das Gesang entmischen. Dass du sagen kannst, der macht dir dann zwei Stems, einmal den Stem mit den Vocals und einmal den Stem mit den Instrumental. Ja, da gibt es mit Sicherheit noch Einstellungen, die man machen kann, dass es ein bisschen perfekter wird. Es klingt sehr phasig, so der Gesang. Je nachdem auch natürlich, wie viel Raumanteil im Gesang mit drin ist. Wenn es eher trocken ist, wird es vielleicht sehr wahrscheinlich besser funktionieren. Aber wenn dann irgendwelche Effekte mit auf dem Gesang drauf sind, dann wird es ein bisschen, ja, spooky teilweise.
Ja, ich denke auch, dass es natürlich noch viel, viel mehr Anwendung gibt, als jetzt nur einen Song zu nehmen und daraus dann die Vocals zu extrahieren. Das ist mir jetzt persönlich noch nie passiert, dass das jemand von mir verlangt hat. Ist auch, glaube ich, eher so bei Leuten, ja, ich sage jetzt mal,
wenn man einen Remix machen will vielleicht oder irgendwie sowas.
Ja. Genau, zum Beispiel. Ja, oder dass man sagt, hey, ich finde den Song cool, ich möchte mal eine eigene Stimme drüber singen. Aber mit so einem Tool lässt sich einiges mehr noch bewerkstelligen.
Ich glaube auch, diese Spectral Layers One-Geschichte ist ja auch wirklich, das ist ja nur der Anfang. Ne? Also ich habe die Vollversion, die Pro-Version hier drauf. Mhm. Und das ging ja schon immer, dass man das über die ARA-Schnittstelle einfügt. Und bei mir gibt es zum Beispiel bei diesem Ebenenpunkt, wo der Markus gerade drauf geklickt hat, Gesang entmischen, Stems entmischen. Ne? Und da kann man dann wirklich sagen, ich möchte das Klavier raushaben, das Schlagzeug und all sowas. Also da kann man noch tiefer in die Algorithmen mit eingreifen mit der Pro-Version. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so für die schnelle Karaoke-Version eigentlich ganz cool ist, das Spectral Layers One. Also so kann ich mir zumindest vorstellen, dass das eine Zielgruppe gibt, warum das jetzt unbedingt.
Ja, aber es wird ja auch so angepriesen, dass es so das Tool sein soll für Sounddesigner. Ich meine, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da erstmal mit umgehe, dass ich sage, welches Werkzeug benutze ich, um jetzt in diesen Feldern hier rumzumalen. Hast du da schon mal irgendwas, wenn du die Pro-Version hast, damit gemacht, wirklich auch so im Rahmen von Sounddesign?
Nee, bis jetzt habe ich es tatsächlich nur als Korrekturtool benutzt. Ja. Ich habe mir ein paar Videos von dem Simon Stockhausen angeguckt und der hatte da ein bisschen was mit gemacht. Also man kann ja wirklich manche Frequenzbänder komplett ausblenden und auch dynamisch reinzeichnen, wann welches benutzt werden soll. Man kann da mit Sicherheit interessante Sachen und Flächen mitbauen. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt nur damit bereinigt, weil ich mich da auch noch nicht eingelesen habe, zugegeben. Aber es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Funktionen, die ich auch spannend finde. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Welt als die normale Nuendo-Welt.
Erinnert mich jetzt auch erstmal an Isotope AX8. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob jetzt wirklich der Anwendungsbereich der komplett gleich ist. Ich meine, das ist jetzt die gleiche Darstellung. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir dieselben Ziele haben, dieselben Features.
Also mich hat das so von der Grundidee immer an Photoshop aus der Bilderwelt erinnert, ne? So mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten und dann zu sagen, aus der Ebene mische ich noch das und das dazu, vielleicht zwei Sounds miteinander zu verbinden, indem ich von dem nur den tiefen Anteil in das Wobblige von einem anderen Sound reinmische. Also man kann da schöne Sachen mitmachen, bin ich überzeugt von, aber man muss sich da, also das ist ein tiefes Programm, muss man erstmal mit einsteigen.
Ja. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja viel Zeit.
Ja, genau. Genau. So, ich gucke mir gerade mal. Du hast noch ein neues Feature. Mhm.
Ja, und zwar, ich konnte es noch nicht komplett testen. Also zwei Sachen habe ich noch getestet. Es gibt zwei neue Plugins, beziehungsweise eine Erweiterung von einem Imager, der ja schon dabei war. Und dann den Squasher, der ist ja dann neu dazugekommen. Und da kann ich ganz kurz was zu erzählen, weil ich beides schon mal ausprobiert habe. Wir nehmen wieder unsere beliebten Sounds. Und zwar mache ich das jetzt mal ganz unorthodox und mische die mal.
Übrigens hatte ich das vorhin in Stereo. Jetzt ist es gerade bei dir Mono.
Ich habe es jetzt auch auf Mono gestellt.
Ach so, okay.
Also jetzt müsste es ein Mono-Sound sein. Also ein Mono-Fahrgeräusch jetzt und mit diesem Imager kann man den einzelnen Frequenzen sagen, in welche Richtung sie jetzt, also das Panorama von den einzelnen Frequenzen einstellen. Was ich ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel, also das, was mir sofort einfiel, ist ein großer Mückenschwarm, den man in der Brummfrequenz in der Mitte haben möchte, damit es einfach Fund hat. Und aber die hohen Frequenzen zum Beispiel einzeln geweitet, in die Stereobreite gezogen. Aber man kann auch wirklich, da muss man ein bisschen mit den Phasen aufpassen, sagen, man will die hohen und die mittleren Frequenzen komplett woanders haben. Ne? Mhm. So. Und das halt für jedes Band. Das ist natürlich eine Phasenschweinerei. Und man muss wahrscheinlich mit der Weite ein bisschen aufpassen. Aber die Möglichkeiten, die man damit hat, finde ich auf jeden Fall spannend. Mit dem Auto war es jetzt nicht die spannendste Option. Oder auch ein VST-Piano einfach ein bisschen breiter zu machen, so wie man es bei einem, wenn man ein reales Piano mikrofonieren würde, kann man das dadurch zumindest auch ein bisschen in die Stereobreite noch ziehen, könnte ich mir gut vorstellen. Dass die hohen Frequenzen weiter rechts sind und Tiefen weiter links.
Was da natürlich cool ist, ich meine, es gibt ja viele Anwender, die sagen dann, können wir nicht das Plugin noch in Cubase haben und das und das und das und das und wieso muss ich das noch dazu kaufen? Also erstmal muss ja gar nichts dazu kaufen, zwingt einen ja keiner. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Tool, wo man etwas Geld sparen kann, denn es gibt eigentlich genau dieses Ding ja in Ozone. Mhm. Da haben wir ja den Imager und ich kann hier auch mehrere Bänder reinsetzen. Also ich habe auch insgesamt 4 zur Auswahl, wie das jetzt auch gerade in Nuendo oder Cubase der Fall gewesen ist, und kann pro Band dann auch die Breite einstellen. Ich lasse jetzt mal das ganze Ding laufen. So, und dann kann ich mir das dementsprechende Band auswählen und die Breite einstellen. Ja, was ich zum Beispiel, ich glaube, was jetzt hier nicht geht, ist das Panning. Nö, ich kann hier ausschließlich die Breite einstellen. Ja, ich glaube, sonst geht er nicht mehr. Das heißt, man hat ja wirklich mal ein Tool, was in Ozone drin ist, was jetzt für lau, gut, man muss auch ein Update bezahlen, ist mir auch klar, aber was jetzt mal ebenso in Cubase enthalten ist. Ist ja natürlich geil.
Und dann ein anderes Tool, wo ich mich noch nicht mit beschäftigt habe, aber bevor ich bei der Beschreibung sofort eine Idee hatte, wofür man das benutzen kann, ist der Squasher, das andere Tool. Auch natürlich wieder Multiband. Multiband regiert die Welt. Und für die einzelnen Bänder kann man dann sagen, kann man die Kompression einstellen. Also es ist eigentlich ein Multiband-Kompressor. Aber was er auch kann, ist Upward.
Ja, Upward und Downward. Das ist natürlich der Hammer.
Genau. Und woran ich daran gedacht habe, ist, es gibt doch von Waves diesen Vocal Rider. Ob man damit ähnliche Resultate hiermit erstellen könnte. Weil eigentlich pegelt der das ja auch nur gegeneinander an, die einzelnen Signalstärken. Vielleicht kann man das hiermit zumindest auch irgendwie feintunen. Da gibt es auf jeden Fall noch genug Einstellungsmöglichkeiten. Das würde ich, wenn ich das nächste Mal ein Musikprojekt habe, werde ich das mal damit testen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das dafür gut funktioniert.
Cool. Markus, hast du noch irgendwas Neues gefunden? Ich meine, es waren jetzt erst 2 Tage Arbeit, aber viele Neuigkeiten sind ja in Cubase jetzt schon vorgestellt worden.
Ja, wie gesagt, ich habe auch noch nicht so viel Zeit mit verbringen können. Die Tools, die wir jetzt vorgestellt haben, das sind ja, glaube ich, auch die Highlights, die jetzt dazugekommen sind. Ja, es gibt einfach viel zu entdecken. Und wie gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, die Zeit werde ich auch nutzen, um jetzt mal die ganzen neuen Effekte auch dann mir mal genauer anzuschauen und zu gucken, was kann man damit in den nächsten Produktionen eigentlich Schönes machen.
Zum Thema Stabilität. Ihr seid ja beide, genau wie ich, auf Windows.
Ja.
Läuft das bei euch? Gab es noch irgendwelche Anlaufschwierigkeiten? Wie sieht das aus?
Null Probleme hier.
Also gar keine Probleme. Auch parallel zu 10.3 habe ich das laufen. Also nicht beides gleichzeitig offen, aber beides installiert, weil ich halt auch noch in laufendem Projekt bin mit 10.3. Und ich habe überhaupt gar keine Probleme damit. Funktioniert alles wunderbar.
Update hat super funktioniert, die Registrierung. Da war ja auch immer wieder in einigen Foren zu lesen, dass es da Schwierigkeiten gab, gerade bei Cubase ja auch. Bei Nuendo war mit Sicherheit auch nicht der große Run, so wie bei Cubase. Ist ja doch ein ausgewählteres Publikum, was auf Nuendo dann arbeitet. Insofern alles problemlos gelaufen.
Beim Download von den Sachen hatte ich sogar hatte ich es irgendwann mal im Forum oder bei Facebook gelesen unter irgendeinem Shitstorm, dass man ja immer diese mega große Nuendo-File runterladen muss, diese 20 Gigabyte, und das ist jetzt aufgetrennt. Es gibt die Nuendo-App und dann die einzelnen Content-Pakete. Das wird bestimmt den einen oder anderen begeistern.
Ja, sehr geil. Dann vielen Dank für das Teilen mit euren Erfahrungen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich nach dem laufenden Projekt, ich schätze mal, dass das Ende Dezember sein wird, mir dann auch die neue Version ziehen werde. Also vielleicht werde ich sie jetzt schon kaufen und vielleicht runterladen, aber auch nicht installieren.
Kaufen solltest du es auf jeden Fall. Bis zum 30. ist ja noch 20% auf dem Preis.
Oh, jetzt ist sie aber Druck, verdammt.
Ja, ja, genau. Stimmt, ich war auch verwundert. Statt 199 nur 159 Euro.
Genau.
Ja, also das ist es auf alle Fälle wert. Also ich finde, es ist jetzt nicht so viel neu dazu gekommen im Vergleich zur letzten Nuendo-Version. Also wenn man sich anguckt, was jetzt im Vergleich zu Cubase dazu gekommen ist. Ich hatte mit einem Kollegen heute darüber gesprochen. Ich finde es aber völlig okay. Also alles, was jetzt in Cubase an neuen Features oder Workflow-Verbesserungen dazu gekommen ist, finde ich wieder wahnsinnig wertvoll.
Genau, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass da diese ganzen Tools von Cubase ja in dem Preis noch mit drin sind. Also, dass man die Akkordspur in den MIDI-Editor mit drin hat, dass die Samplerspur jetzt Slice-fähig ist, die ja mächtig geworden ist dadurch. Und dass man im Key-Editor die Automation besser fahren kann. Und das ist ja alles inklusive.
Ja, was übrigens sehr geil ist, wir haben jetzt natürlich auch die Kurven. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Modfield zeichnen, da ging es bis jetzt in Nuendo und Cubase nur so, dass man immer Punkte setzen konnte, man hatte Stufen. Und in Logic war das immer anders. Man hat immer eine Linie gehabt. Mal war das eine besser, mal das andere schlechter. Und in Cubase und Nuendo ist das jetzt sehr geil, dass man beides auswählen kann. Dass ich sagen kann, entweder ich habe Stufen wirklich. Also ich habe, sagen wir, das Modfield auf 1 und danach kommt der Modfield-Controller oder Controller 20, was auch immer, geht sofort auf die 20 in Stufen. Und jetzt kann man das eben auch auswählen, dass ich sage, na, ich möchte, dass es langsam von 1 auf 50 hochgeht. Das ging bei der Automation davor schon, jetzt geht es mit den Controllern. Auch so eine kleine Erweiterung, die ich megamäßig finde. Und ja, ich kriege ja immer wieder mit, wo Leute sagen, so viel Geld. Ich finde es überhaupt nicht. Wenn man überlegt, wie viele Plugins man dazu kriegt und neue Features und so weiter, ich finde, das ist immer den Preis wert.
Also für mich war alleine schon Supervision und die Dolby-Integration die 159 Euro locker wert. Ja. Der Rest ist einfach nette Giveaways, die mit Sicherheit viel Spaß machen, mit denen man viele Sachen machen kann. Aber wie gesagt, ich finde diese ganze Preisdiskussion eigentlich nicht so pralle, weil 159 Euro für so viel Leistung völlig in Ordnung. Da gibt es andere Hersteller, die mit Abo-Modellen arbeiten. Da bezahlt man deutlich mehr im Jahr.
Ja, mega. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, kurz vorm Wochenende. Okay. Ihr müsst jetzt beide zu neuen Terminen. Ich muss jetzt noch eine Produktion weitermachen. Und ja, ich wünsche euch noch ein fantastisches Wochenende.
Gleichfalls. Danke gleichfalls. Ja, tschüss, Markus.
Ciao. Tschüss, Christoph.
Tschüss, Tim.